Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Es kommt darauf an. Mein Name ist Celine und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast. Willst du dich gerne mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Martina Flade. Ich bin Straf- und Jugendrichterin, 31 Jahre alt und bin einer der ersten Richterinnen, die auf Social Media auftreten.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und ich bin auch super froh, dass du hier dabei bist bei meiner Folge. Ich glaube auch, dass viele Zuhörerinnen richtig gespannt sind und gerne mehr wissen wollen über den Beruf, den du machst. Du bist ja Richterin. Seit wann bist du Richterin oder wie kam es denn dazu, dass du dich ja dafür entschieden hast?
Okay, also 2019, im Januar, bin ich Staatsanwältin geworden oder bin ich zur Staatsanwältin ernannt worden. War dann auch für 2,5 Jahre tätig, zuerst in einer allgemeinen Abteilung, dann später in der Abteilung für organisierte Kriminalität und Betäubungsmittelstrafsachen und später dann in einer Abteilung für Jugendstrafsachen. Dann habe ich das Bundesland gewechselt. Also ich war in Bayern zuerst tätig, bin dann nach Sachsen gewechselt, aus privaten Gründen. Ich habe dann mit meinem Mann hier in der Nähe unserer Familie ein Grundstück gefunden und genau, da hätte ich ansonsten zu weit pendeln müssen. Deshalb, wie gesagt, Umzug. Ich musste mich auch nochmal ganz neu stellen im Bewerbungsverfahren in Sachsen. Wurde allerdings genommen und habe dann direkt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon schwanger war, auch mit einer Stelle als Einzelrichterin bekommen. Ich habe es jetzt am Anfang so betont, weil ich dann nur noch für 2 Monate vor dem Mutterschutz letztendlich Richterin war. Dann bin ich in Elternzeit gegangen und Anfang 2023 bin ich aus der Elternzeit zurückgekehrt und habe ein Dezernat bekommen mit 50% Strafsachen und 50% Jugendsachen. Genau, das war erstmal mein Weg bis heute.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie gefällt es dir denn? Also wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt interessant ist, aber ist es das, was du dir so erträumt hast in der ganzen Studienzeit?
Also ich wollte ursprünglich Rechtsanwältin werden. Meine Familie hatte mal in meiner Kindheit eine Rechtsanwältin mit einer internationalen Adoption beauftragt und mir ist damals als Kind kommuniziert worden, dass es äußerst schwierig sei, auch die ganze Rechtsmaterie, und da gab es zahlreiche Hürden und diese Rechtsanwältin hat es geschafft und für mich war das damals ein sehr wichtiges Anliegen und nachdem sie das geschafft hatte, war das so, dass sie in meiner kindlichen Vorstellung wirklich zu einer Ikone aufgestiegen ist und ich habe sie mit ganz viel mit Power verbunden und wollte genauso auf andere Schicksale positiven Einfluss nehmen können und helfen können, so wie sie. Und genau, wollte deshalb unbedingt Rechtsanwältin werden. Das hatte mich so bis übers Abitur hinaus im Jurastudium noch begleitet. Und im Rechtsreferendariat selbst hatte ich dann allerdings viel Kontakt zu Richtern und Staatsanwälten, weil das eben in der Regel unsere Ausbilder waren, mit wenigen Ausnahmen. Und habe dann erkannt, welche Hochachtung ich vor dem Beruf habe, wie sinnstiftend ich das finde. Und als ich dann letztendlich meine Examensergebnisse hatte und wusste, dass es für die Justiz reichen würde, habe ich mich dann auch beworben und konnte bei der Staatsanwaltschaft anfangen. Und natürlich ist die Realität oftmals etwas anders, als man sich das vorstellt. Also ich glaube, gerade bei der Staatsanwaltschaft habe ich mir das am Anfang schon so vorgestellt, dass ich mehr draußen bin, sozusagen, und wie im Film dann auch mal oder dann öfters die Gelegenheit habe, auch bei Durchsuchungen dabei zu sein. Und anfangs hatte ich dafür gar nicht wirklich die Zeit, weil ich so mit meinem Dezernat zu tun hatte. Ich habe es immer trotzdem sehr spannend empfunden und sehr sinnstiftend, war allerdings dann trotzdem erstmal ein bisschen desillusioniert, weil ich gemerkt habe, okay, also ich muss wirklich viel Zeit im Büro verbringen und einfach ganz, ganz viele Akten lesen. Das hat man einfach nicht so präsent. Selbst im Rechtsreferendariat war das bei mir so, dass ich da von der Staatsanwältin eher so die spannenderen Fälle bekommen habe und immer irgendwie unterwegs war. Ich da auch viel Programm bekommen habe. Natürlich habe ich auch gesehen, es ist wirklich viel Bürotätigkeit, aber ich glaube, ich habe mich da ein bisschen mit meiner Vorstellung so ein bisschen fehlgeleitet, aber ich fand es dann, also ich hätte es trotzdem nie getauscht. Ich konnte, denke ich mal, an richtig, richtig vielen interessanten Fällen mitwirken und habe da immer das Gefühl gehabt, Gutes zu tun und habe da auch immer meine Erfüllung drin gesehen.
Genau. Ja, also ich glaube auch, dass man, also bei mir war das auch so, dass ich immer dachte, okay, das wird bestimmt so richtig interessant. Und dann ist man ja erstmal im Jurastudium, man merkt, okay, das ist ja doch nicht mehr wie bei Suits.
Genau, ja.
Aber ja, also wenn man dann in der Praxis ist und im Rechtsreferendariat und mehr machen kann, ist es natürlich schon spannender, aber auch also auch nicht wie in den Filmen. Ich glaube, dass sich da, dass da viele so Fehlvorstellungen haben. Vor allem ist es ja immer von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet anders. Und was ich noch sagen wollte, weil du ja meintest, dass das dann, dass du ja dann so viel Achtung hattest vor dem Beruf. Und da muss ich auch zurückdenken, weil ich wollte ja auch ursprünglich Scheidungsanwältin werden, was mit Familienrecht machen. Und dann war ich im Praktikum bei Gericht und das fand ich einfach, das war dann halt eine Frau, die da als Richterin tätig war und sie hat dann mit mir gesprochen und das fand ich dann einfach so toll, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt meine Meinung geändert, ich werde Richterin und ich finde, das ist echt schon so ein, ja, Beruf, also ich weiß, ich habe da sehr viel Respekt vor und ich finde auch, dass du so eine richtige Vorbildfunktion hast und ja, also ich habe da wirklich Respekt vor.
Vielen Dank.
Genau, was ich dich noch fragen wollte oder was viele mich auch gefragt haben über Instagram, wie man dann überhaupt Richter wird. Also wir wissen ja beide, was man da so machen muss, aber kannst ja mal kurz vielleicht so ein bisschen erklären.
Okay, also man benötigt die Befähigung zum Richteramt, bedeutet zwei juristische Staatsexamina und dann bewirbt man sich und muss dann die Anforderungen in der Justiz erfüllen, also vorwiegend die Noten des jeweiligen Bundeslandes oder die Punkte mitbringen, die das jeweilige Bundesland eben fordert. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist auch, glaube ich, viel Bewegung drin. Ich würde da einfach empfehlen, wer Interesse hat, Richter oder Staatsanwalt zu werden, der sollte sich in seinem Bundesland auf der Seite des Justizministeriums informieren, welche Notenanforderungen derzeitig gelten. Denn manche stellen auf beide Staatsexamina ab. Jedenfalls war das meiner Zeit noch so, dass man da eben zweimal voll befriedigend wollte. Dann war das aber auch so, dass man dann nur noch auf das zweite Staatsexamen abgestellt hat. Andere stellen dann wiederum auf eine Gesamtpunktzahl ab. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und entwickelt sich auch fortlaufend eben je nach Bedarf. Und gerade in den neuen Bundesländern ist es so, dass auch eine hohe Pensionswelle gerade zukommt und deshalb vermehrt Einstellungen stattfinden.
Ja, genau, das ist ja in jedem Bundesland anders. Ich glaube, hier in Bayern wird meistens eher auf das zweite Staatsexamen abgestellt. Aber wie du auch gesagt hast, es ändert sich immer fortlaufend, weil viel gesucht wird. Und das finde ich auch, muss ich sagen, ganz gut, weil Theorie und Praxis ist halt nochmal ganz anders. Und Klausuren, klar, lernt man viel und macht viel, aber manchmal hat man dann einfach einen schlechten Tag in der Klausur oder ist mal ein bisschen krank oder hat einen Korrektor, kriegt einen Korrektor ab, der keinen guten Tag hat. Deshalb hängt es von so vielen Sachen ab, dass ich das sogar befürworte, dass ja da viele Leute eingestellt werden, wenn natürlich Bedarf vorliegt. Genau, wir hatten ja auf Instagram auch ein Video gemeinsam hochgeladen, wo du so ein bisschen über deine Zweifel gesprochen hast oder so ein bisschen zurückgedacht hast an die Zeit von damals. Hattest du denn in dieser ganzen langen Zeit im Studium nicht irgendwelche Bedenken? Wann werde ich fertig? Wird das jetzt was? Und genau, hattest du halt so diese Selbstzweifel? Wie ging es dir denn dabei so? in der Zeit.
Ja, die hatte ich schon. Also ich bin auch ein Mensch, der sich jedenfalls im Studium, im Referendariat viel Druck gemacht hat.
Ja.
Ich habe viel gelernt, viel Zeit investiert und wenn es dann mal einen Rückschlag gab, weil eben, so wie du erwähnt hattest, mal eine Klausur nicht so gut lief aus verschiedenen Gründen, dann habe ich dann natürlich auch mich schnell verunsichern lassen damals. Und gerade ein Reel von dir, das werden sicherlich viele deiner Zuhörer kennen, wo du eben ja, die erste Sequenz war aus einer Position heraus, wo es dir offensichtlich nicht so gut ging an diesem Tag, du gerade ja irgendwie einen schlechten Tag hattest. Und das hat mich so sehr an an einen Moment in der Referendarszeit erinnert. Ich habe sehr, sehr viel gemacht. Ich habe AGs vor- und nachgearbeitet, Klausuren geschrieben, nebenbei noch beim Rechtsanwalt gearbeitet und habe dann mal eine schlechte Note kassiert, obwohl ich vorher so viel Aufwand rein investiert hatte. Und da bin ich dann schon abends durch die Straßen und habe da wirklich sehr, sehr große Zweifel gehabt. Ich habe nie darüber nachgedacht, aufzuhören. Ich wusste ganz genau, was ich mal machen möchte, also jedenfalls, dass ich erfolgreich sein möchte und dass ich das irgendwie schaffen möchte. Nur wusste ich nicht, wie erfolgreich werde ich jetzt mein Examen, also werde ich es überhaupt abschließen können und wenn ja, wie erfolgreich. Das waren dann so die Zweifel, aber dass ich Jura machen will, das stand für mich immer fest.
Ja, das ist auf jeden Fall schön und ich finde, das ist wichtig, dass ihr da draußen wisst, dass ihr nicht alleine seid und wie ihr hören könnt, hat jeder mal so seine Selbstzweifel und fühlt sich da, weiß nicht, ein bisschen verloren, aber wichtig ist, dass ihr einfach mit anderen kommuniziert und wisst, dass ihr eben nicht alleine seid. Du bist ja Strafrichterin und ich finde, Strafrecht, da denkt man ständig daran, okay, das ist jetzt super spannend, das sind, weiß nicht, so richtig spannende Fälle. Möchtest du mal gerne von einem Fall erklären, wo du denkst, okay, der war besonders spannend, da war ich selbst so ein bisschen geschockt oder verblüfft?
Ja, also es sind viele, viele Fälle. Einfach aus dem Grund auch mit, dass man wirklich gesellschaftliche Verantwortung trägt in meinem Beruf. Derzeitig bin ich Jugendrichterin und da ist es so, dass ich jugendliche Straftäter mir gegenüber sitzen habe, die nicht selten gerade auf dem Weg sind zu entgleiten. Und da fühle ich mich schon mit in der Verantwortung, aber auch in der Position, noch auf diesen jungen Menschen Einfluss zu nehmen und trage da die Hoffnung, dass ich helfen kann, dass dieser junge Mensch noch mal die Kurve bekommt und erkennt, was er getan hat und dass es so für ihn nicht weitergeht. Die Straftat ist oftmals nur ein Symptom, sag ich mal, für eigentlich andere Probleme, die dahinter stecken, sei es familiäre Probleme, psychische Probleme, Betäubungsmittelabhängigkeiten, Probleme oder Mobbing in der Schule und so weiter. Und also deshalb, ohne jetzt einen konkreten Fall zu nennen, da ist eigentlich jeder Fall so, dass man ganz nah an einem menschlichen Schicksal arbeitet. Und das ist mir bei jedem Fall bewusst. In meiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft war ich ja in der Abteilung für organisierte Kriminalität zuständig, Betäubungsmittelstrafrecht. Und da war das so, dass die Ermittlungsverfahren sehr spannend waren. Man wusste nicht so richtig, wann wird Feierabend sein bei in einem Dezernat. Ist es dann so, dass auch abends mal die Polizei vorbeikam, als die Kriminalpolizei und gesagt hatte, dass sie jetzt von dem und dem Informanten eine Mitteilung bekommen hat, dass jemand mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel treibt und dann musste man verschiedene Beschlüsse eilig beantragen für Telekommunikationsüberwachung, für Observierung und so weiter. Und da war dann immer schnell was los, weil es musste dann über längere Zeit hat man dann mit der Polizei ganz eng zusammengearbeitet und eben Telefongespräche ausgewertet, dann einen Zugriff geplant, Haftbefehle beantragt. Genau, das war so der spannendere Effekt in der Jugendabteilung und auch Jugendschutzsachen. War das dann auch mal so, dass man dann sehr, sehr schlimme familiäre Schicksale mitbekommen hatte? Genannt sei da mein religiöses Ritual an einem Kind. Genau, und ja, also das waren dann auch sehr ergreifende Fälle. Also man arbeitet
Ja.
einfach sehr nah an menschlichen Schicksalen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auf jeden Fall sehr aufregend. Wenn du jetzt ja auch so sagst, dass es sich manchmal um so richtige Schicksalsfälle handelt, wie ging es denn dir dabei? Also, Konntest du dann einfach so nach Hause gehen und sagen, okay, jetzt hake ich das einfach ab, kann weiterleben oder meinen Alltag weiterführen? Oder hast du da manchmal Momente, wo du da schon, ja, so ein bisschen hängen bleibst, sag ich mal, bei der Sitzung?
Also natürlich denkt man auch in seiner Freizeit nach Feierabend über die Fälle nach. Sei es auch nur, dass man über ein Problem nachdenkt und dann kommt es abends kurz vorm Einschlafen, kommt einem plötzlich die Lösung oder einfach, weil ein Fall so ergreifend war in irgendeiner Richtung. Aber es ist mir immer gelungen, professionellen Abstand trotzdem noch zu bewahren und das nicht zu nah an mich ranzulassen. Im Übrigen ist es aber auch so, dass man in gewissen Abteilungen oder ja, Dezernaten dann auch die Möglichkeit hat, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Gerade wenn man mit Dezernaten vertraut ist, wo es um Kinderpornografie geht oder Missbrauch von Kindern, ist es, denke ich mal, ja, wird das vermutlich auch mal häufiger in Anspruch genommen als jetzt zum Beispiel eine Abteilung für organisierte Kriminalität und Betäubungsmittelstrafrecht.
Ja, das ist auf jeden Fall dann schon sehr hilfreich. Was ich mich auch gefragt habe, also ich fand die Frage ganz spannend. Was denkst du, was du machen würdest, wenn du jetzt nicht Richterin geworden wärst? Also gäbe es da noch irgendwas anderes, was du im Kopf hattest?
Ja, also meine Pläne waren ja vor dem Referendariat eben Rechtsanwältin zu werden. Ich hatte mich da auf das Arbeitsrecht spezialisiert gehabt und hatte auch während des Referendariats in der Wahlstation bei einem Krankenhaus gearbeitet, in der Justizabteilung und daraufhin eine Empfehlung bekommen für, Entschuldigung, ich hab gerade in der Justizabteilung gesagt, ich meinte in der Rechtsabteilung natürlich des Krankenhauses. Da habe ich also in der Wahlstation gearbeitet und da habe ich eine Empfehlung bekommen für eine Stelle in einem Großkonzern. Und also meine Richtung wäre dann entweder gewesen, dass ich Rechtsanwältin für Arbeitsrecht gewesen wäre oder in einer Rechtsabteilung eines Konzerns für Arbeits- und Unternehmensrecht tätig gewesen wäre.
Okay, also hattest du eigentlich schon immer vor, Jurawitz, also du hast es ja auch kurz am Anfang angesprochen, dass du dich da ja damals inspirieren lassen hast, aber sonst hattest du da jetzt keinen anderen Beruf im Kopf, zum Beispiel, ja, ich würde gerne mal Schauspielerin werden oder sonst irgendwas.
Also, naja, vielleicht so ein bisschen. Meine Eltern haben eine Tierarztpraxis und da habe ich auch so kleine Hilfstätigkeiten mitgemacht. Auch teilweise während des Studiums mal geputzt zum Beispiel. Also jetzt natürlich nicht direkt jetzt medizinische Leistungen am Tier erbracht oder mal ein Tier festgehalten oder so. Und das fand ich aber auch mit sehr interessant und sehr sinnstiftend und fand die Arbeit großartig meiner Eltern. Aber ich war auch dabei, wo mal ein Hund eingeschläfert werden musste oder wo,
Nein.
ja, ich kann mich noch an eine Frau erinnern, die hatte ihre Katze einschläfern lassen müssen, weil die Krebs hatte und die Katze war aber schon seit über 20 Jahren in der Familie. Und das war
Oh
für die Familie
Mann.
dann natürlich wie, als ob ein Familienmitglied da jetzt ja, von ihnen gehen würde. Und das war aber unvermeidbar. Also die haben es so lang gezogen, wie es ging. Und genau, also, und das waren dann solche Sachen, die ich einfach nicht machen wollte. Obwohl
Ja,
es
das ist
dann
auf
schon
jeden Fall.
notwendig war, auch medizinisch eben erforderlich, aber so schön und auch sinnstiftend ich dann diesen Beruf fand, so ergreifend auch irgendwie. Und das hat mich dann auch wirklich zu Hause sehr beschäftigt, muss ich sagen.
Ja, also das klingt auf jeden Fall schon sehr traurig, wenn ich schon zuhöre. Aber ja, ich glaube, dass jeder Beruf so ein bisschen seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Du machst ja aber auch noch andere Sachen. Du machst ja auch Social Media. Wir haben uns ja auch über Social Media kennengelernt. Das ist eine ganz witzige Story, die kennst du noch gar nicht. Und zwar hatte mal eine Seite mir geschrieben, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die heißt Jura Examiner.
Ja,
Und dann meinte er, ja, weil wir darüber geredet haben und so, und dann hat er deine Seite geschickt und gesagt, ja, er findet dich sehr sympathisch, also die ganzen Reels. Und dann habe ich gedacht, oh, ich kenne die gar nicht. Und da bin ich dann auf dein Profil gestoßen und bin auch sehr froh darüber, weil du bist einfach so sympathisch, authentisch und gibst einfach, ja, zeigst einfach sehr viel und auch sehr informatorische Sachen. Wann hast du denn so mit Social Media angefangen und Ja, wie ist es denn so als Richterin Social Media zu machen? Weil das ist ja jetzt eigentlich nicht irgendwas, was man jeden Tag sieht.
Also zunächst vielen Dank für dein liebes Kompliment. Das kann ich auch so zurückgeben. Wobei ich habe dich anders entdeckt. Ich glaube, du bist mir, dein Reel ist mir irgendwie vorgeschlagen worden. Also ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen, als du unter meine Follower gegangen bist. Einfach weil manchmal, du wirst es
Ja.
kennen, wenn ein Reel viral geht, dann bekommt man da so viele neue am Tag dazu, dass man da gar nicht
Nee, das kriegt man
hinterherkommt.
gar nicht mit. Ja.
Genau. Und dann habe ich aber dein Reel gesehen und ich weiß gar nicht mehr, welches es war, aber ich fand es wahnsinnig. Ach, das hat genau, ich konnte mich da wirklich in meine Studentenzeit und Referendarszeit zurückerinnern und fand es zu einem witzig, aber auch authentisch. Genau. Und ja, ich habe angefangen selbst vor 1,5 Jahren und ich war da in Elternzeit und da war es so, dass mir viele Freunde und Bekannte geschrieben haben, ja, du hast doch jetzt Zeit, könntest du mir dieses und jenes erklären? Und ich habe dann gemerkt, dass wirklich viele Rechtsirrtümer unter juristischen Laien sind und dachte mir, ich fange jetzt einfach mal inkognito an, Jura zu erklären auf Instagram. So aus meiner Perspektive als Richterin, worauf kommt es mir an? Was erlebe ich so in meiner Tätigkeit? Was denke ich, sind so häufige Irrtümer. Und dann stand ich allerdings kurz davor, dass ich eben wieder zurück aus der Elternzeit gekommen bin. Und ich bin auch häufig gefragt worden, ja, was machst du denn? Bis dahin hatte ich immer nur gesagt, dass ich allgemein Juristin bin. Und ich wollte dann auch zeigen, wie geht es mir nach der Elternzeit, wenn ich jetzt in mein Dezernat zurückkehre. Und habe mich dann deshalb entschieden, das öffentlich zu machen, dass ich Richterin bin. Ich hatte da aber noch nicht so viele Follower. Ja, und die habe ich dann eben mitgenommen auf diese Reise, weil für mich war das ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Thema. Ich lebe meine Mama-Rolle sehr, habe mich aber trotzdem sehr gefreut, auch wieder in die Berufswelt zurückzukehren und auch mal etwas Selbstbestimmung zu erleben und auch mal ja, auch mal wirklich etwas Produktives geschaffen zu haben. Also ich habe das wirklich ganz, ganz sehr gebraucht, habe meine Follower auf diesem Weg mitgenommen und so hat es dann eben angefangen. Und ist dann etwas, also mit der Zeit größer geworden dann einfach.
Ja, ich finde, das geht auch super schnell, dass man da wächst. Und finde es auch bewundernswert, wie du das alles machst und wie du den ganzen Leuten so vieles zeigst. Also da kann man auf jeden Fall sehr vieles mitnehmen. Zum Beispiel, ich mache ja nicht so viel, oder beziehungsweise fast gar nichts Fachliches. Aber deshalb ist es umso besser, dass es Leute gibt, die das machen. Musst du denn aber manchmal, das frage ich mich sehr oft, muss man da nicht aufpassen, was man so postet? Also musst du, hast du manchmal so Videos, wo du denkst, okay, jetzt muss ich doch nochmal überlegen, ob ich das posten kann oder
Ja, ich mache
wie läuft es
mir
ab?
sehr oft Gedanken über verschiedene Dinge. Zum einen über meine Privatsphäre. Also ich möchte schon so ja ein authentisches Bild von mir zeigen, aber ich kann eben nicht mehr so unbedarft, wie ich es vielleicht früher getan hätte, sagen, was ich heute genau tue, wo ich es mache. Also sei es jetzt zu sagen, zu welcher AG ich gehe mit meinem Kind, so ganz allgemein, denn es könnte ja sein, dass mir dann dort jemand auflauert. Oder ja, da auch nicht, ich versuche auch nicht meine Routinen preiszugeben, also wann gehe ich auf Arbeit. Es wäre natürlich authentischer, wenn ich das zeigen könnte, aber das sind halt so Grenzen, die ich dann habe. Für mich ist auch vollkommen klar, dass ich nichts von meinem Kind zeige. Also weder das Geschlecht verrate, geschweige denn den Namen eben, das Alter auch kaum, sodass man es nachvollziehen kann, oder Spielsachen. Und inhaltlich weiterhin dürfen keine Zweifel an meiner Unabhängigkeit aufkommen. Also da muss ich dann eben auch sehr auf die Formulierungen achten, dass da ein potenzieller Angeklagter oder Verteidiger keine Zweifel oder auch die Staatsanwaltschaft natürlich keine Zweifel hegt.
Ja, das kann schon auf jeden Fall manchmal gefährlich werden. Also ich, bei mir, ich kenne es auch von mir selbst, dass ich manche Sachen immer erst im Nachhinein poste. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal machst, weil man fühlt sich dann irgendwie sonst ein bisschen beobachtet. Also ich weiß es nicht, ich hatte ja schon ein paar Mal, ich war zum Beispiel einmal in der Therme
Ja,
und
okay.
das habe ich nicht irgendwie gepostet oder so, aber ich habe das gemerkt, dass da zwei Mädels waren, die die ganze Zeit mich beobachtet haben und das ist halt schon, es hat so einen Beigeschmack, muss ich sagen. Man fühlt sich dann automatisch nicht mehr so wohl und kann es so genießen. Und deshalb, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio so bin oder keine Ahnung, dann achte ich drauf, dass ich das manchmal im Nachhinein poste. Ja, weil es geht halt auch super schnell, Dinge zu posten und dann kann man sie auch meistens halt nicht so rückgängig machen.
Genau.
Ja.
Und dann verrät, würde man im Zweifel aber ja, Informationen und Einzelheiten verraten, die einen dann vielleicht nachhaltig die Gewohnheiten ändern könnten.
Ja, ich finde es auch super schwierig. Also es gibt so viele soziale Plattformen. Jetzt kam ja auch das Threads dazu. Und am Anfang dachte ich mir, okay, ich poste da nichts. Und jetzt habe ich jetzt auch gestern angefangen, da was zu posten. Und es geht halt dann immer super schnell, einfach so private Inhalte mit der ganzen Welt zu teilen. Und da habe ich mich halt immer gefragt, und meine Mutter hat immer gesagt, ja, wie willst du das denn mit Social Media machen, wenn du mal später Anwältin oder Richterin wirst? Und da komme ich dann manchmal schon so ein bisschen also habe ich so ein bisschen so Angst oder Bange, dass da dann irgendwie was passieren könnte. Aber ich bin dann froh, dass ich jetzt zum Beispiel deinen oder das Saskias Account sehe und dass es halt wirklich trotzdem noch Leute gibt, die das machen oder dass das halt so ein bisschen, ja, normalisiert wird. Ja.
Ja, bestimmt. Also ich muss sagen, ich bin ja auch nicht die allererste Instagram-Richterin. Jetzt wollte ich
Ja.
so Richterin, Richterin. Es gab auch schon bereits vor mir Kollegen, die das gemacht haben. Sicherlich ist unser Auftritt dann anders als deiner. Du machst es auf eine wundervolle, lustige, auch ernsthafte Art und Weise, aber doch so, dass es unterhaltsamer ist, sag ich mal. Das ist dann so, dass es natürlich dann im Richterberuf und auch im Rechtsanwaltsberuf, wenn dann vielleicht potenzielle Mandanten darauf schauen, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt geht. Ich weiß es nicht. Vielleicht belehrst du uns dann eines Besseren, aber da denke ich mir, da muss man dann vielleicht, wobei es gibt ja sogar Lehrer, die entsprechende, also auch so eher lustige, sag ich mal,
Ja.
humorvolle Reels posten. Also vielleicht widerspricht es sich nicht. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die muss man einfach beobachten. Und ich bin
Ja.
sehr gespannt, wie sich dein Profil entwickeln wird, was du dann sagst, wenn du dann in 2 Jahren Rechtsanwältin oder ja, was auch immer, Richterin, Staatsanwältin wirst, was
Ja.
auch immer, wie es dann weitergeht.
Ja, ich habe mir auch schon gesagt, okay, ich muss mal gucken, wie das wird, weil es passieren ja so viele Sachen auf dieser Welt. Aber dass ich dann vielleicht, also wenn es gleich bleiben sollte mit der ganzen Social Media Sache, dass ich auf jeden Fall so ein bisschen ein paar Sachen ausfiltern werde und dann halt nochmal zweimal mir überlegen muss, okay, was poste ich jetzt? Aber vor oft habe ich ja auch einfach nur so motivierende Sachen oder manchmal, ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde auch zum Beispiel, du kennst wahrscheinlich Herr Anwalt.
Genau, ja.
Und er macht ja auch sehr viele so Spaß. Also am Anfang waren das ja eher so nur fachliche Sachen, aber jetzt sind das ja auch so ganz viele so Sketches und so Comedy. Und ich denke mir, er hat ja aber auch trotzdem ganz viele Mandanten und kann seinen Beruf ganz normal ausüben. So, deshalb, es ist halt, ja, muss nicht unbedingt sein, aber kann sein, dass es dann irgendwelchen Einfluss hat.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel den Richter Thorsten Schleif. Ich glaube, das war mit so einer der ersten Richter, der dann wirklich diesen Instagram-Account auch hatte. Und er erklärt auch verschiedene Rechtsfragen und die auch immer mal so lustig. Also ich habe jetzt mal auf seine Seite parallel auf und fragt zum Beispiel, fällt Groot unter die Baumschutzverordnung? Also er macht es dann trotzdem mit so einem humoristischen Unterton, sage ich einfach mal. Von daher, das zeigt ja auch, dass ich das, und er ist Vorsitzender des Schöffengerichts, also das zeigt ja auch, dass sich das durchaus
Okay.
mit vereinbaren
Ja.
lässt.
Muss ich auf jeden Fall mal seine Seite abchecken, kenne ich tatsächlich
Ja.
nicht. Aber wie klappt es denn? Also wie kannst du denn so alles, kriegst du unter alles, wie kriegst du alles unter einen Hut, so Alltag, Beruf und Social Media?
Ja gut, also zum einen ist es so, als Richterin habe ich schon einen sehr familienfreundlichen Beruf. Dadurch fällt es mir schon mal leicht, meine Vollzeittätigkeit und auch meine Familie da unter einen Hut zu bekommen. Und dann bin ich halt so, dass ich bin ein Mensch, der immer viel macht und der gerne aktiv ist. Und ich bin auch sehr, also ja, kreativ und schau immer. Ich werde eher unruhig, wenn ich zur Ruhe komme. Und ja, und deshalb fällt es mir nicht schwer, so vieles zu tun. Es würde mir eher schwerfallen, weniger zu tun, glaube ich.
Ja,
Aber
also
Struktur ist ganz, ganz wichtig und Planung gerade jetzt, wo noch ein drittes Wesen mit in unserer Familie ist, ist es einfach wichtig, dass man sich als, dass man ein gutes Team ist. Mir ist ganz wichtig, dass ich gleichberechtigt mit meinem Partner bin, ja, also dass ich nicht Haushalt und Kind und Beruf alleine schmeiße, sondern dass mich mein Partner unterstützt, aber das ist ja auch mit seiner Aufgabe. Ja,
ja.
Also
ja,
dass wir uns da einfach
genauso, ja.
Genau reinteilen und natürlich kann man gerade beruflich nicht mehr so viel machen wie ohne Kind. Man ist da einfach, ich denke, man ist dann einfach nicht mehr so selbstbestimmt, aber man muss es nicht unbedingt aufgeben.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da zusammen oder gemeinsam kooperiert. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, was du da machst. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken, dass du auch bei meiner Folge heute also zu Gast warst. Hast du denn noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer oder irgendetwas, was du den Zuhörerinnen weitergeben kannst?
Also deine Zuhörerinnen sind ja wahrscheinlich so in deinem Alter oder auch in deiner Lebenssituation.
Ja, also ich habe ganz viele, die zum Beispiel studieren, aber auch kurz davor sind zu studieren. Das ist auch verrückt, da schreibe ich immer ganz viele an und sagen, ja, sie machen gerade ihr Abitur. Also es ist immer, aber es ist schon eher ja in meinem Alter, glaube ich, so Student oder ja, Studentin und Rechtsreferendar, ja.
Okay, also ich finde Tipps immer deshalb schwierig, weil jede Situation, Lebenssituation anders ist und besondere Berücksichtigung benötigt. Was mir immer sehr geholfen hat, war, dass ich meine Ziele klar vor Augen hatte, mich da gut, ja auch durch Zwischenziele, sag ich mal, da selbst motivieren konnte. Und dass ich vor allem immer durchgehalten habe, dass ich halt da die Verbissenheit hatte. Und das hat jedenfalls mir geholfen. Also Zielsetzungen, aber auch dranbleiben und vielleicht für die Jurastudenten und Referendare das persönliche Glück nicht ganz so sehr von der Examensnote abhängig machen. Also selbst wenn man alles gegeben hat und dann, ja, hat es eben nicht gereicht für die Note, dann ist man meiner Meinung nach kein schlechter Jurist. Im Gegenteil, ich hatte so viele gute Kollegen im Rechtsreferendariat, die halt, nicht ihre Wunschnote erreicht haben, aber ich fand sie trotzdem immer sehr überzeugend und in ihrer Argumentation und die wussten auch sehr viel und die sind dann auch, obwohl sie dann die Wunschnote nicht erreicht haben, trotzdem glücklich geworden und auch erfolgreich. Also natürlich, die Examensnote öffnet nun mal sehr viele Türen, aber ich denke nicht, dass alle Türen zugehen, nur weil man die Wunschnote nicht erreichen konnte.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde auch, dass man da oft sehr enttäuscht ist, weil so ging es mir nämlich auch, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wenn man halt schon ein bestimmtes Ziel hat, und dann das gerade exakt nicht die Note hat, die man sich in den Kopf gesetzt hat, dann ist man leider enttäuscht und vergisst dann auch oftmals, was man alles so geschafft hat in der ganzen Zeit und wie viel Potenzial man hat. Ja, abschließend, ich habe da so eine Sache, die ich immer mache und die ich auch mit der Tamara damals gemacht habe, muss unser Gast, oder ja, jetzt du in dem Fall, ein Emoji raussuchen, damit wir wissen, dass die Zuhörer bis hierhin zugehört haben. Du darfst ja gerne aussuchen, welchen Emoji die uns schicken sollen oder unter das Bild kommentieren sollen.
Ah, okay. Na, dann nehme ich einen Emoji, den ich sehr gerne unter meinen Reels verwende, und zwar den Richterinnen-Emoji. Überraschenderweise, oder?
Ja. Aber das, ich glaube, passender kann es gar nicht sein für die Folge. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei dir. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und es freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, du kannst auch gerne nochmal sagen, wie du auf Instagram heißt. Dass die Leute das wissen und...
Genau, also ich heiße Frau_Richter_in oder einfach nach meinem Namen suchen, Martina Flade. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei dir zu Gast sein durfte und wünsche dir für die Examsvorbereitung maximalste Erfolge und vor allem immer viel Freude.
Dankeschön, vielen Dank. Dann macht's gut. Tschüss.
Tschüss.